Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Können Sie sich eigentlich vorstellen, jeden Morgen exakt 18 Minuten vor Sonnenaufgang aufzuwachen? Nein, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, wir Menschen können das wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Die Vögel können das aber. Der Spatz zum Beispiel, der beginnt sein Konzert allmorgendlich 18 Minuten vor Sonnenaufgang. Über solche Beobachtungen und wie das funktionieren kann überhaupt, darüber sprechen wir heute in unserer alljährlichen großen Vogelschau. Da fragen wir nämlich, was piept denn da? Erzählen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Vögel bei Ihnen im Garten so brüten, welche Sie beobachten, aber auch welche Vögel Sie in diesem Jahr vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Unsere Telefonnummer ist die 0800 225 42254, oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Haben Sie zum Beispiel Ihren Balkon auf insekten- und vogelfreundlich umgestellt? Was haben Sie dafür gemacht? Auch das, solche Dinge interessieren uns natürlich. Wie jedes Jahr am zweiten Wochenende im Mai führt der NABU die Stunde der Gartenvögel durch. Das ist diese ganz wahnsinnig große Zählaktion heimischer Vögel. Und wir vom Deutschlandfunk Kultur schließen uns mit dieser Sendung an. Schon zum 17. Mal übrigens. Wie immer habe ich Gäste, die sich auskennen mit Amsel, Drossel, Fink und Star und noch vielen anderen Vögeln. Bei Fragen stehen sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ich begrüße Eva Gorris. Sie ist Umweltjournalistin und Autorin, hat das Buch Federleicht geschrieben, das erstaunliche Leben der Spatzen, also mitverfasst. Schönen guten Morgen, Frau Gorris.
Guten Morgen.
Mit diesen 18 Minuten, das habe ich bei Ihnen gelesen, ist das wirklich so? Das ist ja einfach wahnsinnig erstaunlich, oder?
Ja, Vögel haben eine innere Uhr irgendwie schon, und vielleicht ist es auch 17
oder 16
man weiß es nicht so genau. Aber Spatzen können perfekt kommunizieren. Sie sind jetzt nicht die besten Sänger vor dem Herrn, aber sie können sich prima miteinander unterhalten. Sie kennen doch bestimmt dieses Chip. Chip. Das heißt, hier bin ich, hier bin ich.
Hier bin ich, hier bin ich. Moment, Sie können gleich mal Ihre Übersetzungsarbeit weiterleisten. Wir haben nämlich eine Vogelstimme, also eine Spatzenstimme dabei. Ich höre ganz deutlich, hier bin ich, oder?
Ja, irgendwie schon. Sie können aber auch sagen, Achtung, Gefahr, wenn einer irgendwo gesehen hat, da kommt Nachbarskatze vorbeigefötet, ne? Dann heißt tre, 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 tre. Oder sie können Liebesflüstern, die Spatzenfrau kann zärtlich diu, diu, diu sagen, und dann antwortet das Männchen liebevoll darauf. Also wenn man den Spatzen zuhört, dann kriegt man schon mit, dass das richtig gute Kommunikatoren sind.
Also die Spatzen als Kommunikatoren haben wir hier schon mal kennengelernt. Wir haben einen weiteren Gast, Martin Rümmler, Vogelexperte beim Naturschutzbund NABU.
Guten Tag, guten Morgen.
Auf Ihren Internetseiten, also vom NABU, da gibt es ja eine ganz wunderbare Vogeluhr, wann welcher Vogel mit dem Konzert beginnt. Die Blaumeise habe ich da gelesen, zum Beispiel 35 Minuten vor Sonnenaufgang. Die Kohlmeise schläft ein bisschen länger, die fängt erst 5 Minuten später an. Woher wissen die Vögel, welchen Einsatz sie haben?
Ja, sie orientieren sich vor allem am Tageslicht, und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob wir einen bedeckten Tag haben oder nicht. Und das ist natürlich auch nicht so, dass die Vögel sich, wie Frau Gorris auch schon gesagt hat,
den Wecker gestellt haben.
Richtig, genau. Also das ist so eine kleine Richtschnur, an der man sich orientieren kann, wann welcher Vogel singt.
Welchen Vogel haben Sie heute schon gehört?
Heute Morgen habe ich tatsächlich eine Stockente gehört, die an die Fensterscheibe geklopft hat. Die saß im zweiten Stock auf meinem Fensterbrett. Also, und dann hat sie ein bisschen rumgeschnattert.
Eine Stockente? Was wollte die bei Ihnen? Das frage ich mich. Bei Enten, wenn die so weit oben, was wollen die da?
Das sieht man relativ häufig in den letzten Jahren auch, vor allem in Großstädten, dass Enten auf Dächern und auf Balkonen nach Brutplätzen auch suchen und fernab von Gewässern, weil sie dort in der Regel meistens gar nicht mehr so viele Nistmöglichkeiten haben.
Wie damit umzugehen ist, wenn zum Beispiel eine Ente ihre Eier auf ihrem Balkon ablegt, darüber können wir sprechen hier. Unter der 0800 225 42254 können Sie auch Ihre Fragen oder Ihre Beobachtungen loswerden. Ich freue mich darüber, welcher Vogel hat Sie heute Morgen geweckt. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, unsere Adresse. Seit 2005 bittet der NABU uns alle, die Vögel auf unserem Balkon, im Park, im Garten zu zählen. Und zwar immer am zweiten Wochenende im Mai. Das läuft jetzt gerade zwischen 9. und 12. Mai. Sie haben also heute noch Zeit, morgen noch Zeit. Martin Rümmler hat Biologie studiert, ist bei mir hier im Studio, ist Vogelexperte beim Naturschutzbund Deutschland, beim NABU also. Warum macht der NABU das eigentlich, diese Riesenzählaktion?
Ja, zum einen geht es uns darum zu erfahren, wie es den Vögeln in den Siedlungen geht, also in Dörfern, in Städten. Und das hat den Grund, dass viele Vogelarten, die hier ja für selbstverständlich genommen werden, wie zum Beispiel der Hausperling oder die Amsel oder die Blaumeise, dass denen natürlich auch hin und wieder ja bestimmte Dinge nicht passen können und dass die Bestände zurückgehen. Und das kann sein, dass man sowas ja nicht ohne weiteres erkennt. Und deswegen führen wir diese Zählung durch, damit wir gewissermaßen erkennen können, ob es Trends gibt in die eine oder in die andere Richtung.
Jetzt sind wir, also wenn ich mir jetzt hinsetze und zähle, aber nun keine Expertin. Also sagen Sie uns bitte nochmal, auf was muss ich achten, wenn ich mich daran beteiligen möchte? Jeder kann sich beteiligen, das mal vorab.
Genau, alle können sich und alle dürfen sich beteiligen, die Interesse haben und die vielleicht auch den einen oder anderen Vogel erkennen können. Also es wäre schon gut, wenn man die Arten, die man meldet, auch relativ sicher bestimmen kann. Und da muss man sich gar keinen Druck machen. Also wenn man nur Spatzen und Amseln erkennen kann, dann ist das kein Problem. Da meldet man nur die.
Also man setzt sich hin, guckt eine Stunde in eine bestimmte Richtung, an einen Fleck. Man soll ja nicht irgendwie auf dem Spaziergang zum Beispiel, soll ich nicht zählen, sondern ich soll mich schon konzentrieren auf meinen, was weiß ich, Balkon oder Garten.
Genau, also wenn man im Garten ist, da kann man natürlich ein bisschen rumlaufen. Also ich würde jetzt mal sagen, im Umkreis von, also in den Grenzen des Gartens ist das schon okay. Mhm. Aber man sollte jetzt keinen stundenlangen, also einstündigen Spaziergang durch den Wald oder durch den Park oder durch das Naturschutzgebiet machen. Also wichtig ist wirklich der Siedlungsraum und nicht etwa das Agrarland oder das Umland.
Und wenn da jetzt eine Amsel angeflattert kommt, weiß ich doch nicht, ob das die ist, die nicht eben auch schon da war. Also ob ich jetzt nur zwei Amseln gesehen habe oder eine?
Genau, das ist schwierig. Unsicher. Das ist schwierig, weil wir sie ja in der Regel nicht individuell unterscheiden können. Deswegen gibt es die wichtige Regel, dass wir nur die Zahl notieren an Vogelarten oder an Individuen einer Vogelart, die wir gleichzeitig maximal sehen. Also wenn wir zwei Amseln auf der Wiese haben, die nach Würmern suchen, und die fliegen beide weg und sie kommen dann wieder, dann bleibt das bei der Zahl 2.
Ah, okay, okay. Dann melde ich das wo?
Das können Sie am besten über das Online-Formular melden unter stundederwintervögel.de.
Nee, Sommervögel haben wir jetzt, oder?
Ja, sorry, genau, stundedergartenvögel.de. Gut aufgepasst. Genau, da haben Sie ein Online-Formular, da können Sie dann also aus einer Liste die Arten wählen. Sie können das aber auch noch klassisch mit dem Meldeformular machen, als PDF ausdrucken und dann per Post schicken oder anrufen oder auch, schreiben.
Und wie Sie das gesagt haben, gibt es das nämlich zweimal im Jahr. Im Winter wird nämlich auch gezählt, aber jetzt sind die Gartenvögel dran. Sagen Sie uns mal, Herr Rümmler, wie war das Ergebnis letztes Jahr? Es haben ja fast 60.000, also 59.000 Menschen mitgemacht, Wahnsinn. 1,3 Millionen Vögel gezählt. Was ist da der Trend gewesen?
Also den Trend können wir ja nur bestimmen, indem wir ein Jahr mit mehreren anderen Jahren vergleichen. Da wir das jetzt schon zum 20. Mal machen, haben wir natürlich eine Vielzahl an Jahren, die wir heranziehen können. Und tatsächlich ist es so, dass wir erkennen können, dass es bestimmte Vogelarten gibt, deren Trends rückläufig sind. Und da sind vor allem auffällig die Fluginsektenfresser, also die Mehl- und die Rauchschwalben, aber auch der Mauersäger, der ja per se nicht zu den Schwalben zählt, aber sehr ähnlich aussieht und eine ähnliche ökologische Nische besetzt. Also der Rückgang der Insekten, das ist schon ein Faktor, der hier sehr zum Tragen kommt und bei den gebäudebrütenden Arten wie im Schwalben und Mauerseglern auch die Gebäudesanierung.
Und zwar, ich habe eine Zahl, 37% weniger bei Mauerseglern, 37% und bei Mehlschwalben minus 22%, das ist ja schon wirklich erheblich, ne?
Genau, das ist wahrscheinlich der Vergleich zum letzten Jahr. Man muss natürlich gucken, wie sah es in den Vorjahren aus. Und man muss auch bedenken, dass die Meldungen auch sehr stark von der Witterung abhängen. Also die schwanken jedes Jahr sehr stark. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass man langjährige Trends sich anschaut.
Bevor wir jetzt unsere zweite Expertin, Frau Goris, mit dazu holen in die Runde, möchte ich eine Hörerin begrüßen, die uns gesagt hat, dass sie aber gleich zur Arbeit muss und deswegen ihre Geschichte schnell noch erzählen möchte. Gabi Gring begrüße ich ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was haben Sie beobachtet?
Morgen. Ja, ich habe beobachtet vor 2019, also ich wohne in München, dritter Stock, Altbau nach Süden, großer Balkon, sehr begrünt. Und 2019 kam zum ersten Mal eine Ente zu mir. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Sie hat ein Nest gebaut und Eier gelegt, gebrütet. So 8 bis 10 Eier, ich kann sie nicht mehr sagen. Denn also die sind geschlüpft. Wir haben dann jemanden geholt vom Vogelschutz, der die geholt hat und ausgesetzt hat. Das Jahr drauf kam sie wieder, gleiche Prozedur. Und auch die Kinder haben alle überlebt, ihre Küken. Dann war sie weg. Ein paar Tage später kam wohl ihre Tochter.
Ach, die da geschlüpft ist im Jahr zuvor.
Ja, vermute ich. Diese Tochter war aber schlecht erzogen. Die erste Ente, also die Mutter, will ich mal sagen, die Urmutter, die hat sich wirklich gut benommen und kaum was kaputt gemacht. Die Tochter hat also den Lavendel angepickst. Vorzugsweise hat sie Kräuter sich vorgenommen. Naja, die hat sich nicht so gut benommen, hat eben auch Kinder bekommen und weg. Und das ging dann 2 Jahre ungefähr so. Mhm. Also erst Mutter, dann Tochter. Die Tochter hat dann im letzten Jahr, als sie kam, ihr Nest runtergeschmissen in der Nacht beim Anflug. Die sind ja nur nachts weg. Und da sind fast alle Eier kaputt gegangen. Und dieses eine Küken, das geschlüpft ist, ist dann auch noch vom Balkon gefallen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht mir zu sehr ans Herz. Und als sie das Jahr drauf wiederkam, haben wir ihr die Eier genommen. Und dieses Jahr kam keine Ente. Mhm. Aber ich habe ein Vogelhäuschen und da kam letztes Jahr auch Kohlmeisen, die leider gestorben sind, alle 3 Küken. Heuer hat eins überlebt. Und rechts auf dem Balkon sind Grünfinken gewesen letztes Jahr. Auf die hoffe ich jetzt.
Meine Güte, Sie haben aber wirklich ein reichhaltiges Vogelleben, Herr Rümmler. Das mit der Ente ist wie diese Geschichte. Also auch, dass man sie dann vielleicht irgendwann nicht mehr auf dem Balkon haben will.
Mhm. Ja, also das hört man ganz oft, diesen Fall, dass Enten sich einen Platz aussuchen. Manchmal fangen sie auch gar nicht an, erst zu brüten, sondern inspizieren nur oder fangen an, ein Nest zu bauen, aber legen dann keine Eier ab. Genau, aber da ist eben das Problem, und das hat ja Frau Green gerade auch schon erwähnt, dass wenn die Küken dann schlüpfen, dann müssen sie natürlich von diesen Balkonen oder von den Dachterrassen runter. Und das können sie in der Regel nicht. Also sie sind eigentlich daran gewöhnt, ebenerdig zu brüten. Anders als andere Entenarten, die zum Beispiel in Spechthöhlen brüten. Aber das können Stockenten in der Regel nicht. Und da muss man dann helfen.
Da muss man helfen. Also man muss auch ein bisschen was dafür tun, oder Frau Green? Ich meine, haben Sie Ihren Balkon denn benutzt, während die Enten da gebrütet hat?
Ja, ja. Mhm. Die zweiten Enten, also von der zweiten Ente, die Kinder, die sind dann sogar mal bei mir in die Wohnung spaziert. Also die werden ja sehr schnell flügge. Und die Mutter, genau, die Mutter hat gepanikt und ist dann durch mein Schlafzimmer, durch die Küche, Korridor, ins Kämmerchen, hat sich auf die Waschmaschine gesetzt. Und da wurde es mir wirklich zu viel. Also der Herr von NABU sagte ja auch zu Recht, man muss die ja schnell wegbringen. Also wir hatten die Feuerwehr mal, also zweimal die Feuerwehr, dann von jemandem vom NABU. Dann haben wir auch versucht, die alleine wegzuschaffen, weil es auch sehr aufregend war. Wir haben sie an die Würm gebracht und haben die also aus der Schachtel rausgelassen. Die Mutter ist erstmal erschrocken weggeflattert. Da kam gleich so eine schwarze Krähe und hat sich eins von den Küken geschnappt. Sie sehen, das ist sehr aufregend gewesen.
Ja, das sind Dramen, die sich da abspielen. Ich merke schon.
Ja. Und deshalb wollte ich keine mehr.
Frau Green, also danke für Ihre Geschichte. Ja, Herr Rümmler, wollten Sie da was ergänzen gerade? Nein, also weil dieses mit dem, dass man es dann nicht mehr will. Also das ist dann in Ordnung, dass man die Eier dann eben wegnimmt.
Ja, am besten versucht man dann schon zu intervenieren, wenn die Enten, bevor sie anfangen, Eier zu legen. Das klappt in der Regel eigentlich ganz gut, wenn man dann das Nest zum Beispiel entfernt oder sich öfter auf dem Balkon oder der Terrasse aufhält und dann einfach ein Störfaktor ist.
Frau Green, also Störfaktor sein, jedenfalls für die Enten. Die anderen Vögel beobachten Sie ja weiter. Ich drücke Ihnen die Daumen, was den Finken angeht, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch.
Machen Sie es gut. Also die 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und jetzt begrüße ich Frau Goris, Eva Goris, die wir ja als Expertin dazu haben. Ich wollte doch eben der Frau Green nur schnell die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen. Frau Goris, Sie waren ja bei der Deutschen Wildtierstiftung beschäftigt und bei Greenpeace, sind Umweltjournalistin und Autorin mehrerer Bücher, unter anderem eben dieses Buches über den Spatz. Sind Sie denn auch so eine Vogelbeobachterin, wie ich das jetzt bei Frau Green rausgehört habe, die sich ständig umschaut, was da um sie rumflattert und fliegt?
Ständig mache ich es nicht. Ich wohne mitten in Hamburg im Univiertel. Und eine kleine Geschichte am Rande auf dem Weg zum NDR, der sich ja auch mitten in der Stadt befindet, habe ich erst ein Buntspecht gehört und dann ein Buntspecht gesehen. Denn wir haben kleine Gartenanlagen, kleine Parks in der Stadt. Überall. Hamburg ist eine sehr grüne Stadt. Und das kommt den Vögeln sehr zugute. Um der Geschichte von Frau Green einen positiven Spin zu geben, sie beweist, dass man auf dem Balkon schon sehr viel für Vögel machen kann. Und das mache ich auch auf meinem Balkon. Ich habe Wildbienensamen ausgesät und ich beobachte, was da so kommt und kreucht und fleucht. Und das ist schon eine ganze Menge. Das macht mir sehr viel Freude, weil wenn man mitten in der Stadt ist und so ein Erfolgserlebnis hat, das ist was sehr Schönes.
Ich denke, darüber werden wir auch weiter sprechen. Also gerade das, was man vielleicht auch anpflanzen sollte, um eben auch Vögel anzuziehen. Ich wollte einmal noch einen kleinen Exkurs auf Ihren Spatz machen, der Sie ja besonders interessiert. Ja. Habe ich mich ja so ein bisschen gewundert, ein ganzes Buch über einen Spatz, Spatzen, das Normalste der Welt. Aber dem ist auch nicht so. Die Population der Spatzen geht ganz schön zurück, ne?
Leider geht die Population der Spatzen zurück. Und das hat mehrere Gründe, aber ein Grund, den haben wir heute schon angesprochen, das ist nämlich der Rückgang der Insekten. Und das hängt damit zusammen, dass Spatzenküken wie viele Vogelkinder, sag ich mal, die Proteine von Insekten brauchen, um überhaupt aufwachsen zu können. Man denkt, der Spatz, es ist ein Allesfresser, aber
Vor allem hier Kuchenfresser oder Brötchenkrümel
und so weiter. Das frisst das erwachsene Tier schon, aber die Jungen, die brauchen eben dieses Insekteneiweiß, um überhaupt groß werden zu können. Und auch Spatzen sind keine Mülleimer, was das Fressen angeht, selbst wenn man so den Eindruck gewinnt, früher hat man sie auf Tischen und Untertischen und keine Ahnung, auf der Reeperbahn zwischen Nutten und Freiern, Pommes, Rot-Weiß, alles kein Problem. Aber die Population hat sehr stark abgenommen. Bis zu 50% in den letzten 25 Jahren, sagen einige Experten. Und der andere Grund ist, wenn man sich so umschaut in Städten wie Hamburg, dann hat man nämlich Glasfassaden, viel Beton. Also die können nicht mehr überall brüten. Also der Spatz hat dasselbe Problem wie Menschen. Er findet keinen Wohnraum. Die Supermärkte sind irgendwie ausgeräumt. Und dann ist es auch schwierig, den Nachwuchs großzuziehen.
Was hat Ihr Interesse am Spatz geweckt, ein Buch über einen Spatz zu schreiben?
Ach, wissen Sie, Spatzen haben mich und auch meinen Mitautoren Klaus-Peter Hutter durch unser Leben begleitet. Ich war ein kleines Mädchen, durfte auf dem Land meine Sommerferien verbringen. Da gab es einen Hühnerstall, da gab es wilde Ecken im Garten und da waren überall Spatzen. Und wenn ich morgens rausgegangen bin und die Hühner füttern durfte, dann kamen 2 Hühner und 25 Spatzen. Ich habe das geliebt. Und irgendwann hat man dann so festgestellt, komisch, wo sind die alle? Und dann habe ich damit mit Klaus-Peter Hutter, also mal mit Autoren, gesprochen und habe gesagt, sag mal, ist dir das auch aufgefallen, dass es immer weniger Spatzen gibt? Und dann sagt er, ja, das ist schon ganz deutlich. Und dann haben wir gesagt, da müsste man eigentlich mal tiefer schürfen, haben angefangen zu recherchieren und haben dann für den Heine Verlag dieses Buch in Angriff genommen und hatten dann auch Schwierigkeiten, so einen Anfang zu finden. Ich weiß nicht, jeder, der schreibt, der merkt irgendwie, es ist schon auch nicht so leicht, sich so täglich hinzusetzen und die Seiten voll zu kriegen. Und dann sagte er, du weißt du was, ich habe eine echte Schreibblockade. Und dann ist ein Wunder passiert. Dann ist nämlich ein kleiner Vogel quasi vom Himmel gefallen und direkt auf seiner Veranda auf dem Tisch der Familie Hutter gelandet. Und dieser Vogel hat die Familie dann durch den Sommer begleitet und hat unserem Buch die emotionale Seite gegeben.
Und schon haben wir eine Hauptperson sozusagen, genau, die sich durch dieses ganze Spatzenbuch zieht.
Genau.
Und mit vielen Spatzeninformationen gespickt ist, werden sicherlich die ein oder andere hier in der Sendung auch gehört werden. Eva Gorris hat also Spatzen beobachtet. Welche Vögel haben Sie beobachtet? Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sind in der großen Vogelschau und fragen Sie, wenn Sie mal raushorchen aus Ihrem Fenster, was piept denn da bei Ihnen? Es geht um die heimischen Vögel. Heute, an dem Wochenende, wo der NABU seine große Vogelzählung macht, machen wir quasi mit. Und Sie erzählen uns Ihre Geschichten, welche Vögel tummeln sich bei Ihnen im Park oder welche aber auch nicht. Wie versuchen Sie vielleicht, Ihre Umgebung vogel- und insektenfreundlich zu gestalten? Seit wann interessieren Sie sich eigentlich für Vögel? Schreiben Sie uns Ihre Geschichten unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an und sprechen Sie mit Eva Gorris, der Umweltjournalistin, und mit Martin Rümmler, dem Vogelexperten vom NABU, unter der 0800 2254 2254. Brigitte Mattis-Hühne ist am Telefon. Aus Lüneburg rufen Sie an. Schönen guten Morgen, Frau Hühne.
Ja, guten Morgen. Ja, das ist ja ein sehr schönes Thema, denn mit den Vögeln lebe ich hier in Lüneburg.
Mhm.
Wir haben einen Naturgarten und da sieht es wirklich wild aus. Also seitdem die Aufklärung natürlich auch schon eine andere ist, seit ein, zwei Jahren gibt es auch Menschen, die stehen bleiben und sagen, oh, wie schön, hier singen die Vögel. Vor wenigen Jahren war es einfach so, dass die Leute dann standen und sagten, wie kann man den Garten so verwildern lassen, das sieht ja schlimm aus. Nein, wir versuchen natürlich schon ein bisschen Ordnung reinzubringen, aber wir haben die Freude mit den Vögeln und ich könnte die Liste wirklich runterzählen.
Sie machen auch immer mit bei der Zählung, ja? Also wenn Sie so viele Vögel haben,
ja? Ich habe schon alles aufgeschrieben. Also ich kann es mal kurz sagen. Ich habe also ein Dompfaffpärchen, das kommt schon den ganzen Winter. Das Witzige ist, das Weibchen kommt immer zuerst und dann kommt das Männchen. Und ich habe schon ganz viele Fotos von den beiden gemacht. Das ist ganz süß. Dann haben wir 4 Meisen. Das sind Kohlmeisen und 2 Blaumeisen. Und ich habe vorhin zugehört, also ich verzähle mich nicht, denn wir haben 2 Vogelhäuschen. Einmal vorne stehen und eins hinten im Garten. Und manchmal gucke ich wirklich hin und her, wie viele es sind. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, ich habe leider auch diesen komischen Buchsbaumzünsler jetzt im Garten an dem Strauch. Und da fliegen die Meisen rein. Die scheinen sich diese Raupen zu holen. Also das
Herr Rümmler nickt hier. Herr Rümmler, Sie haben das, ist eine Beobachtung, die...
Ja, ich mag solche Beobachtungen sehr gerne hören, weil die natürlich zeigen auch, wie dynamisch und anpassungsfähig die Natur ist und dass Vögel sich dann auch anscheinend immer wieder neue Nahrungsquellen erschließen. Ne? Das kennt man ja zum Beispiel auch von der Kastanienminiermutte, wo man auch nachweisen konnte, dass Meisen tatsächlich auf diese Larven in den Blättern Jagd machen.
Das ist ja interessant. Also wir Gartenfreundinnen und Freunde sind dann ganz entsetzt. Ne? Sie waren wahrscheinlich auch entsetzt, als Ihre Buchsbaumhecke dann irgendwie so schrecklich aussah. Und jetzt kommt die Meise und holt sich das alles. Frau Hühne.
Ja, also das kann ich insofern auch von meiner Nachbarin bestätigen, die das auch, wir hatten es gerade vor 2 Tagen im Gespräch, sie beobachtet das auch, dass die Meisen laufend da reinfliegen. Ja, also die scheinen da irgendwie eine neue Quelle gefunden zu haben. Ja, dann haben wir einen Buchfink und eine Mönchsgrasmücke, da freue ich mich jedes Jahr drüber, wenn ich sie wieder höre. Und gestern der Zufall, es ist der Buntspecht auch wieder zu hören. Also wir haben einen alten Baum hinten im Garten und da ist er dann immer ganz emsig und arbeitet. Vor kurzem habe ich noch ein Eichelhäher gesehen, aber ich denke, jetzt ist die Zeit auch vorbei, dass er im Sommer kommt. Ich weiß es nicht. Ja, und dann nerven mich 2 Tauben. Also,
warum nerven Sie die Tauben? Ist doch gemein, dass wir so unsere Vögel so raussuchen und die mögen wir einfach nicht.
Sie ärgern mich in letzter Zeit. Also ich sage immer, Entschuldigung, dass ich sage, aber Sie sollen Ihren Kot also bitte hinten in den Garten bringen. Aber immer da, wo die Terrasse ist, da müssen Sie sich irgendwie zeigen. Ja, ich weiß auch nicht, weshalb. Und dann haben wir noch eine Elster und die stolziert hier natürlich immer lustig entlang. und eine Singdrossel. Die ist wunderschön. Heute Morgen habe ich sie gerade wieder gehört und ich kann also dem wirklich folgen. Ich werde morgens jetzt so gegen 4 Uhr geweckt. Da ist ein Konzert im Garten und dann ist zwar meine Nacht noch nicht vorbei. Ich kann zum Glück wieder einschlafen, aber es ist einfach
erstmal horchen
schön.
Sie, wer da ist. Das eine Nachfrage habe ich noch an Sie. Also Sie haben uns jetzt so viele Vogelarten aufgezählt und Sie haben immer, die höre ich. Also Sie müssen nicht jeden Vogel sehen. Sie können tatsächlich inzwischen unterscheiden am Gesang, wer da bei Ihnen im Garten ein- und ausflattert.
Ja, genau. Mein Mann und ich, wir haben überall recherchiert, wenn wir einen Vogel denn gehört haben, was ist das für einer? Also ich bin mir da jetzt auch ziemlich sicher und das gibt natürlich Ähnlichkeiten. Also ich hatte zwischen der Singdrossel und der Nachtigall immer so ein Problem. Aber ich bin der Meinung, jetzt abends, wenn es also schummrig wird, dann ist die Nachtigall wieder da. Und das ist ein wunderschöner Gesang. Ja, also das ist eine Freude mit diesen Vögeln.
Das hört sich so an. Wunderbar.
Ich hoffe, dass es so bleibt und das macht auch wirklich ganz, ganz viel Spaß und
wunderbar.
Ja, einfach im Garten sitzen und zu lauschen, was da kommt. Und ich bin ganz gespannt, in den letzten 2 Jahren haben wir im Sommer auch Fledermäuse fliegen gehabt. Und das ist ganz witzig, Lüneburg hat eine ganz große alte Steinmauer, die nicht so weit von uns weg ist. Und da leben Fledermäuse. Und ich denke, die fliegen dann überall rum, sodass wir das Glück haben, wir wohnen nicht weit von der Altstadt, dass wir dann auch die Fledermäuse hier sehen. Also dieses Jahr habe ich sie noch nicht gesehen, aber mal gucken. Jetzt sitze ich ja auch noch nicht so oft draußen im Garten.
Aber heute vielleicht wieder, Frau Mathis-Hühne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Auf
ja,
über im Himmel über Lüneburg flattert es jedenfalls ganz schön gewaltig. Ein schönes Wochenende wünsche ich und habe jetzt Johann Barnstorff am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, hallo. Was gibt's denn da zu erzählen von?
Also ich wohne in Braunschweig. Also ich fahre mit dem Fahrrad mit meinem Freund zusammen nach Hause gefahren, zu mir nach Hause.
Ja.
Und dann sind wir an den See vorbeigefahren, wo ganz viele Gänse mit Müttern und mit ganz vielen Küken waren. Und dann haben sich 2 Küken halt von der Gruppe getrennt und sind mir und meinem Freund hinterhergelaufen, weil sie wahrscheinlich verwirrt waren oder so.
Mhm.
Und dann hat ein Rabe an der Seite im Gebüsch gewartet, bis wir da vorbeigefahren sind. Und dann war es so, dass der Rabe losgeflogen ist und sich einen von den Küken am Hals gepackt hat. Und dann ist er weggeflogen und das haben noch andere gesehen. Und ich und mein Freund sind dann hinterher gefahren und dann war der Rabe auch schon leider weg.
Ach du meine Güte, da wart ihr richtig Zeuge, wie eben ein Vogel den anderen frisst. Herr Rümmler, war das ein Rabe wahrscheinlich oder?
Das könnte gut sein. Es könnte ein Kolkrabe gewesen sein. Je nachdem, wo sich Herr Barnstorff befindet, kann es aber wahrscheinlich auch eine Rabenkrähe gewesen sein. Davon gehe ich eher aus.
Johann, was hast du denn mit deinem Freund dann gemacht? Ich meine, das ist ja dann irgendwie eine blöde Situation, wenn man dann sowas sieht, oder? Wie fandet ihr das?
Wir fanden es halt nicht so gut und dann sind wir einfach weitergefahren, weil wir konnten da auch nichts mehr machen und die Mutter hat dann auch noch lange geschrien.
Das habt ihr auch gehört. Also die Enten oder Gänse waren es in dem Fall, ne? Du sagtest, Gänse hast du beobachtet.
Ja, Gänse.
Ja. Also die merken dann schon, dass eins ihrer Küken weggeholt wird.
Ja, die bekommen das schon mit, genau. Aber man muss natürlich auch vielleicht zur Beruhigung sagen, sie haben ja oft sehr viele Küken. Das ist natürlich, ändert nichts an der Tatsache, dass ein Küken dann gefangen oder gefressen wurde. Aber das ist gewissermaßen die Strategie, die solche Arten dann auch verfolgen, dass immer Küken auch durchkommen.
Mhm. Johann, das ist toll, dass du das erzählt hast. Das war das jetzt schon länger her. Guckst du jetzt dieses Wochenende, machst du mit bei der Stunde der Gartenvögel? Du interessierst dich ja offenbar für Vögel.
Also ich mache da nicht mit, aber das war ungefähr vor 2 Wochen. So.
Ah ja, okay. Kannst ja mal ins Internet gucken und dir mal die Stunde der Gartenvögel anschauen. Vielleicht können du und dein Freund, wenn ihr so gute Beobachter seid, vielleicht könnt ihr ja mitmachen.
Ja.
Also wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
Danke.
Tschüss. Tschüss. Und in dieser Runde wollen wir noch Anita Koppe hören. Schönen guten Tag, Frau Koppe.
Ja, hallo.
Guten Morgen. Sie sind auch Vogelbeobachterin?
Ja, weil ich wohne am Friedhof in Berlin und das ist ja ein Vogelparadies und ein harter Existenzkampf tobt ja da, weil die Vögel ja offensichtlich auch so wenig Platz haben. Aber es sind viele Vögel da, ne? Specht, Amsel, Meisen, im Winter sogar eine Tannenmeise. Und es nistet jedes Jahr ein Habicht-Ehepaar auf der Tanne, das ist von hier aus zu sehen. Aber meine Frage ist, was man für ein richtiges Futter zu der entsprechenden Jahreszeit gibt.
Das Füttern.
Weil das ist nicht so einfach, weil ich hatte von Nabu dieses Fettfutter, diesen Kolben. Und im Frühling letztes Jahr kam der Buntspecht. Er war ganz zerzaust und der fraß dann also fast den halben Kolben leer. Und dann habe ich gelesen, dass die Vögel im Frühjahr kein Fettfutter kriegen dürfen, weil die es ihren Kindern füttern. Und das dann halt ein Problem gibt, dass die Kinder sterben können. Und ich habe keine, also ich habe versucht also ich habe keine beruhigende Antwort bekommen. Darf ich das nicht?
Herr Rümler.
Ja, also die Vogelfütterung ist schon ein sehr komplexes Thema auch. Also grundsätzlich kann man sich merken, im Winter brauchen Vögel in der Regel energiereiche Nahrung, also in Form von Fett, damit sie also schnellstmöglich ihre Körpertemperatur hochkriegen. Und im Sommer, wie das ja vorhin auch schon angesprochen wurde, geht es vor allem um proteinreiche Nahrung, damit sie eben ihre Jungen aufziehen können, die ja wachsen müssen. Und dafür brauchen sie eben Proteine. Und das eigentlich in der Regel in Form von Insekten. Deswegen hilft man am besten natürlich mit einem naturnahen Garten oder ja im besten Fall, wenn die ganze Nachbarschaft naturnahe Gärten und Balkone hat. Wenn man aber füttern möchte, dann sollte man darauf achten, dass es fettreduzierter ist im Frühjahr und Sommer und vielleicht möglichst einen hohen Insekten- oder Proteinanteil hat. Also ich habe das selbst beobachtet im hauseigenen Garten bei mir, wo ich wohne, in der Nachbarschaft. Da wird auch gefüttert und zwar mit Mehlwürmern. Und da kommen auch tatsächlich die Buntspechte und bedienen sich sehr, sehr gern.
Muss man dann jetzt eigentlich für jede Vogelart, also Frau Koppe sagte ja, sie beobachtet viele verschiedene Vögel, verschiedenes Futter hinstellen? Holen die sich dann unterschiedlich, also an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Vögel ihr Futter?
Genau, das kann man grundsätzlich auch so sagen. Also es gibt solche, die zum Beispiel am Boden nach Nahrung suchen. Also dazu zählen Amseln und Rotkehlchen zum Beispiel oder Meisen und Sperlinge, die dann auch an Futterspender gehen, die im Gebüsch oder am Baum hängen. Und es ist immer ratsam, eine Mischung anzubieten. So kann man verschiedenen Arten, ja, Nahrung darbieten und läuft nicht Gefahr, dass man zum Beispiel nur eine bevorteilt.
Ja, das finde ich im Winter gerade so wichtig. Mir tun dann immer die Früchtefresser so leid, die irgendwie mit großen Augen da sitzen und keine Früchte fressen, weil wir Fallobst und so weiter aufnehmen. Was vielleicht noch ein kleiner Tipp ist, auch jetzt für den Sommer, wenn der wieder heiß ist, stellen Sie auch ruhig mal ein Wassergefäß auf. Da kommen nicht nur Vögel, sondern auch Insekten sehr gern und holen sich was zu trinken. Wir denken immer nur ans Füttern. Aber die brauchen auch Wasser.
Frau Gorris, ich wollte überhaupt fragen, diese Spatzen muss man nicht füttern, oder?
Wissen Sie, ich hätte viele, viele, viele Jahre gesagt nein, weil man denkt, die kommen schon irgendwie durch als Allesfresser. Ich bin da auch etwas zwiegespalten, aber trotzdem freue ich mich sehr, wenn auch Spatzen ans Futterhaus kommen. Die Bestände sind so stark zurückgegangen, dass ich es einfach schade finde, dass selbst so ein robuster Allerweltsvogel plötzlich selten geworden ist. Und ich freue mich, wenn die auch ans Futterhaus kommen. Das muss ich einfach so sagen. Ich möchte nur noch einmal auf Insekten und den Insektenrückgang zu kommen. Ein einziges Spatzenpaar verfüttert in einer Brutsaison ungefähr 20.000 Insekten. Das heißt,
ein Paar. Okay.
Ein Paar. Das fliegt 400 Mal am Tag zwischen dem Nest hin und her, um Nahrung anzuliefern, um die Jungen überhaupt groß zu kriegen und die so ein bisschen zu unterstützen mit etwas Kraftnahrung, finde ich gar nicht so schlecht. Aber der wilde Garten, der Mut zur Wildnis im Garten, wie Frau Mathis-Hühne gesagt hat, Das ist eigentlich das A und O, wilde Sämereien stehen lassen und so.
Ich glaube, darauf werden wir nochmal extra eingehen, ja, weil diese Frage immer wieder auch gestellt wird. Frau Koppe, erstmal an Sie, vielen Dank.
Ja, aber ich habe noch eine
kurze
zu
Sache.
Den Spatzen, weil wir, ne?
Mhm. Ja. Zu den Spatzen,
also genau. Ich habe jetzt so einen Futterspender. Mhm. Und habe jetzt so ganz kleine Körner, sind da Mohn und so, ne? Und da sitzen nur Spatzen dran.
Ja.
Die Meisen kommen nicht mehr, sitzen nur Spatzen dran und wollen das. Und die futtern in einer Tour. Also ich müsste es schon wieder
nachliefern.
Ja, nachliefern.
Das machen Sie ganz toll, Frau Koppe, da freuen die sich.
Frau Koppe aber nicht so, höre ich. Da ist ein bisschen Murren, man möchte gerne bunte
Rufen. Die fressen alles weg.
Frau Koppe, danke schön für Ihren Anruf.
Ja.
Hier heute in unserer großen Vogelschau. Wann wird dieser Vogel wach? Herr Römler.
Tja, das kann ich Ihnen leider gar nicht sagen, da haben Sie mich erwischt.
Haben Sie erkannt, wer es ist?
Ja, also man hört ja mehrere Vögel, aber im Vordergrund hört man die, verrate es mal, ne? Die Ringeltaube.
Die Ringeltaube, Frau Goris. Ringeltauben, haben Sie eine Ahnung, wann die ihren Wecker gestellt haben?
Also für mich werden die viel zu früh wach, ehrlich gesagt. Die höre ich nämlich auch immer, aber könnte ich jetzt auch nicht sagen, wann die genau.
Ich kann das auch nicht sagen, ich liefere das nach. Ich gucke auf die NABU-Vogeluhr. Wir haben hier natürlich unglaublich viele Fragen auch tatsächlich technischer Natur. Zum Beispiel möchte unser Hörer Herr Patte etwas wissen, wie er, ja, ich glaube, Vögel anlocken kann. Herr Patte, schönen guten Tag.
Hallo, können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie hören, sehr schön.
Anlocken, ich habe auf dem Balkon, an die Balken rum drei Bretter unabhängig voneinander angeschraubt. Da haben in den letzten Jahren immer, ich weiß nicht, Rotschwänzchen oder Rotkehlchen gebrütet. Und die Frage ist jetzt, die bauen da ja ein Nest rein und dann, wenn die dann weg sind wieder, soll ich diese Nester entfernen und das alles wieder richtig sauber machen oder soll ich die Nester da einfach so drin stecken lassen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Wenn man zum Beispiel Nistkästen aufhängt für Kohlmeisen und Blaumeisen und so weiter, dann bietet sich das schon an, die Nester auch zu entfernen. Das ist kein Muss, aber man entlastet die Vögel der nächsten Brut, weil man zum Beispiel Parasiten damit entfernt. Und das kann schon tatsächlich den Jungvögeln sehr zusetzen. Nun weiß ich nicht, wie die Bedingungen bei Ihnen sind, Herr Patte, ob Sie da leicht rankommen.
Keine Nistkästen, das sind einfach, sag ich mal, mit Winkeln Bretter an die Balken angeschraubt. Noch ein Brett davor, das ist so eine Art Höhle.
Ja, also bei Nistkästen ist der große Vorteil, man macht die Klappe auf, man holt das Nest raus und macht die Klappe quasi wieder zu. Es geht also relativ einfach. Nun weiß ich nicht, wie aufwendig das bei Ihnen ist. Sie können das probieren. Es gibt aber auch Arten, die dann vielleicht nicht wiederbrüten, weil sie vielleicht nicht das Gefühl haben, dass das ein geeigneter Brutplatz wäre. Also das würde ich einfach beobachten. Aber in der Regel, wenn Sie Jungvögel ausfliegen sehen, dann gibt es vielleicht gar nicht den Grund, da jetzt einzugreifen.
Also ich kann die Nester drin lassen fürs nächste Jahr, ja, übernächste Jahr.
Genau, ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen.
Das finde ich aber eine interessante Frage, die Herr Patte stellt, weil es geht ja da um die Hygiene. Ich glaube, Frau Goris, bei Ihnen hatte ich auch noch so gelesen, dass also gerade durch so Verschmutzungen, durch unhygienische Nester doch auch eine ganze Menge an Keimen auf die Vögel gehen. Da hätte ich jetzt auch, finde ich, eine berechtigte Frage, ob man da irgendwie beim Saubermachen helfen soll.
Ja, also das ist möglich auch an Futterstellen. Man sollte Futterstellen auch möglichst immer sauber halten, schon auch für einen selbst. Also ich schaue immer, dass nichts auf dem Boden bleibt. Dann füttert man nämlich die Tiere mit den vier Pfoten und den langen, langen Schwänzen. Da muss man auch etwas aufpassen. Aber wenn ich ein Vogelhaus hätte, ich würde es auch reinigen, natürlich nicht mit scharfen Reinigern und so weiter, da reicht dann schon das Ausfegen. Denn Vögel selbst, ich möchte noch mal auf den Spatz zu sprechen kommen, der ist jetzt kein Superarchitekt, aber verbaut alles Mögliche, Papiertaschentücher, Tierhaare, Heu und so weiter. Aber clevererweise bringen die auch Pflanzenteile der Schafgarbe oder des Wermuts als Baumaterial ein. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass die ätherischen Öle in den Pflanzen Parasiten fernhalten. Also für Vögel sind Parasiten schon ein Problem. Und der vermeintlich schmutzige Dreckspatz, der nimmt ja auch die Staubbäder, um mit den kleinen Steinchen und dem Staub die Parasiten aus seinem Gefieder zu entfernen. Also ich würde da als Mensch schon versuchen, regulierend einzugreifen, ohne gleich irgendwie die große Abschreckung zu erzeugen.
Herr Patte, Sie haben ein interessantes Thema aufgebracht, die Hygiene bei den Vögeln. Dankeschön.
Jo.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss. Ich möchte mal eine E-Mail vorlesen. Da schreibt Frau Bengtson, liebe Redaktion, tolles Thema. Ich möchte kurz und knapp ergänzen, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn sich die Naturschutzorganisationen noch mehr dafür stark machen, dass zusätzlich zum Vogel- und Insektenschutz die Menschen dafür sensibilisiert werden, Lichtverschmutzung zu vermeiden. Gerade die Gartendekobeleuchtung. Es tötet unter anderem sehr viele der Insekten. Dadurch fehlt den Vögeln dann eine wichtige Nahrungsquelle. Leider nehmen die Billigangebote dieser Lampen immer weiter zu, schreibt sie. Als Tipp noch für Menschen, die Vögel bestimmen möchten, es gibt eine tolle App, Ornithopedia Europe. Man kann sich dort auch die Stimmen anhören und einstellen, in welchem europäischen Land man gerade ist, um dort die Vögel zu bestimmen. Das also von unserer Hörerin, die auch Naturtouren unternimmt und Artenschutz betreibt, Sabine Bengtson. Das fand ich jetzt ganz interessant, Lichtverschmutzung. Mhm. Herr Rümmler, was...
Ja, Lichtverschmutzung ist ein altbekanntes Problem, sage ich mal. Und das hat natürlich in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Eben mit den schon erwähnten Solargartenleuchten, die man ja auch auf Balkonen findet und so weiter. Da ist tatsächlich ein bisschen darauf zu achten, wenn man denn sowas haben will, dass man insektenfreundliche Spektren nutzt. Also am besten ist es natürlich ganz drauf zu verzichten. Aber es gibt bestimmte Spektren, die Insekten stärker beeinflussen als andere.
Was heißt denn das beeinflussen? Also die kommen da angeflogen. Das ist ja nochmal nicht schlimm erstmal. Was ist das Schlimme an der Lichtverschmutzung?
Ja, das Schlimme ist so ein bisschen, dass man sozusagen so einen Magneten schafft und Insekten von anderen Orten weglockt. Sagen wir mal, von den dunklen Orten, wo dann vielleicht zum Beispiel Fledermäuse, aber auch Vögel unter anderem auf Insektenjagd gehen. Also das verschiebt so ein bisschen die ohnehin schon geringen Insektenmassen, die wir in Städten vor allem haben, genau. Mhm.
Frau Goris, Sie hatten eben auch so, im Hintergrund habe ich Sie gehört.
Ja, ich nicke die ganze Zeit. Lichtverschmutzung hat unterschiedliche Aspekte. Für Vögel ist das natürlich, wenn Gebäude wie Hochhäuser oder Bürogebäude nachts beleuchtet sind, auch eine Todesfalle, vor die Scheiben zu fliegen. Aber man muss sich wirklich nur anschauen, unter einer Straßenlaterne nachts, diese vielen Insekten, die sich da zu Tode fliegen, ja. Also wenn man dann schaut, wie viele tot am Boden liegen, das ist schon nicht zu vernachlässigen.
Also tatsächlich, die Beleuchtung haben ein bisschen einschränken. Jetzt haben wir den Hörer Uwe Kutscher am Telefon. Herr Kutscher, Sie dürfen die letzte Vogelbeobachtung in dieser Stunde kundgeben. Was haben Sie heute schon gesehen?
Ja, guten Morgen oder guten Tag.
Schönen guten Tag.
Es geht bei mir im Garten und drumherum recht zeitig los, nämlich mit den Nachtigallen.
Mit den Nachtigallen. Aha, wann hören Sie die?
Sehr viel. Na, das ist nachts denn so. Mhm. 2 Uhr trallern die schon rum und es sind dieses Jahr 2. Schön. Unabhängig voneinander.
Mhm.
Und als kurz bevor ich heute Morgen losgefahren bin, um 7 Uhr, war der erste große Vogel da, nämlich ein Eichelhäher.
Ein Eichelhäher, also an den schönen blauen Federn erkannt wahrscheinlich, ne?
Mhm. Ja, ein wunderschöner Vogel. Und mit Vögeln kenne ich mich ein bisschen aus, also mit den tierischen Vögeln natürlich.
Mhm.
Und
weil Sie sich dafür schon immer interessieren oder weil Sie schon immer Vögel beobachten?
Ja, ne? Mhm. So alleine durch den Garten drumherum.
Ja, füttern Sie die Vögel? Und wir haben ja vorhin über das Füttern gesprochen.
Ja, ich füttere auch die Vögel, das ist richtig. Einmal die Meisen meistens mit Sonnenblumenkernen in der Flasche hängend.
Mhm.
Und dann habe ich noch so einen Behälter mit Knödeln, der im Winter dann mithängt.
Und das machen Sie im Winter, aber füttern Sie auch im Sommer?
Ich habe für die Sperlinge im Augenblick auch einen Knödel ins Futterhaus gelegt, ja.
Also.
Und der wird sehr gut angenommen. Und ergänzend zu Ihrer oder zu der Hörerin von vorhin mit den Zünslern, da sind die Sperlinge eine sehr große Unterstützung.
dagegen anzugehen. Herr Kutscher, danke für Ihre Beobachtungen. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Also dieses Wochenende wird warm, Herr Rümmler. Ich habe mich gefragt, wir hatten ja jetzt ein Frühjahr, das sehr heiß war, ganz kurz. Und dann plötzlich kamen wieder Fröste. Also viele Pflanzen sind dann ja schon, hatten schon die Knospen alle draußen, Blüten. Und dann war Frost. Wie hat sich das auf die Vogelwelt ausgewirkt? Was macht das mit den Vögeln?
Das ist ganz, ganz interessant eigentlich, weil das waren ja so an die 30 Grad zumindest hier in Berlin.
Ja, richtig sommerlich. Mhm.
Und tatsächlich waren ja Februar und März auch relativ warm im langjährigen Vergleich. Und ich habe das, also meine persönliche Beobachtung war auch, dass im Februar schon, habe ich schon Haussperlingsküken gesehen. Also leider in dem Fall Verstorbene, die wahrscheinlich aus dem Nest gefallen sind. Aber auch Ringeltauben haben im März schon gebrütet und waren dann quasi im Mai schon fertig mit der ersten Brut. Und so ein Kälteeinbruch, der ist nochmal so ein kleiner Dämpfer. Also der bringt viele dazu, dass sie vielleicht auch auf dem Zug, auf dem Weg nach Deutschland oder in andere mittel- und nordeuropäische Länder nochmal Halt machen. Da hat man tatsächlich nochmal einen kleinen Aktivitätsknick gesehen. Also da war dann etwas weniger los.
Aber nicht tatsächlich von Gefahr oder so, sondern...
Würde ich in den meisten Fällen nicht von ausgehen, genau.
Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Karl Dahmen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Kiel.
Herr Dahmen, sind Sie ein Vogelbeobachter?
Immer wieder und sehr, sehr gerne, weil vor allem Spatzen haben so etwas Koboldhaftes, da kann man sich echt lange mit beschäftigen.
Das stimmt, Herr Dahmen. Ich freue mich, dass Sie das erwähnen. Das sind ganz lustige Gesellen.
Auf alle Fälle, aber ich habe ja gerade ein Problem, dass mir dieses Beobachten im Augenblick sehr schwer fällt.
Ja, schildern Sie Ihr Problem.
Ja, mein Problem ist, dass unser Garten eigentlich relativ reich mit Vögeln war. Also alles, was hier so aufgezählt wurde, vom Eichel her bis zu Blaumeise, Kohlmeise, Dompfaff, das haben wir auch alles gehabt, weil die Verwaltung eines Neubaus in unserem erweiterten Garten sozusagen jetzt Ultraschallgeräte aufgestellt hat, weil wir in Kiel natürlich ein Problem mit den Möwen haben. Die Möwen sind Kulturfolger, machen Wahnsinnskrach, nerven einen unglaublich, schrecken einen morgens um 5:30 schon aus dem Bett. Aber dadurch, dass die jetzt diese Ultraschallgeräte aufgebaut haben, auf dem Flachdach, auf dem Möwen schon gebrütet haben, gibt es keinerlei Vogel mehr. Denn diese Ultraschallgeräte, die sprechen natürlich nicht Möwisch, die sprechen eine allgemeine Sprache und die macht ja eine Friedhofsruhe. Kann man das hier nennen.
Sie können das richtig beobachten, dass seitdem dieses Gerät aufgestellt ist, in Ihrem Garten kaum noch Vögel sind.
Nein, es kaum noch. Sie werden wie von einem Bumerang sozusagen zurückgeworfen, wenn man sie beobachtet. Ich will ja nicht keinen Blödsinn reden. Ich bin eigentlich ein sehr realistischer Mensch. Und deswegen bin ich öfters in den Garten gegangen, auch weil ich es nicht glauben konnte. Und Sie können sich glauben, wenn man morgens aufwacht, und man hört gar nichts mehr, auch kein Möwengeschrei oder wenn man Geschrei hört oder auch Piepen, dann aus fernen Nachbargärten, wenn man gar nichts mehr hört, das ist apokalyptisch, das ist schlimm.
Was machen Sie jetzt?
Also ich will das nicht hinnehmen und ich habe mich tatsächlich mit dem NABU in Verbindung gesetzt und der hat mich darauf hingewiesen, dass es ein Verbotstatbestand ist, dass es sogar so ist, wenn man diese Geräte mit einer Ausstellung offensichtlich von über 50 Metern aufstellt, dass es keine Ordnungswidrigkeit sein könnte, sondern sogar eine Straftat. Da gibt es im Naturschutzgesetz offensichtlich im Bundesnaturschutzgesetz einen Paragraphen Verbotstatbestand, die das ziemlich heftig bestrafen kann. Sie müssen ja bedenken, selbst wenn ein Zaunkönig irgendwo brütet, könnte eine ganze Baustelle lahmgelegt werden für eine Zeit. Ich will das ja gar nicht. Ich will ja einfach meinen Frieden haben und meine Vögel hören. Ja. Ich habe auch den Leuten jetzt geschrieben, bitte, ich möchte keine Strafanzeige stellen, aber ich werde es tun, weil es ist schrecklich.
Also Sie haben sich mit der Hausverwaltung schon in Verbindung gesetzt.
Ja, aber die haben mich nicht ernst genommen. Die haben mich nicht ernst genommen. Die haben gesagt, ja, wir können die Frequenz runterstellen, vielleicht, möglicherweise. Mhm. Und dann bin ich zum NABU gegangen. Aber es ist ja, in Kiel gibt es ja diese Probleme überall. Sie stellen sich vor, alle, die diese Probleme haben, bauen sich diese Ultraschallgeräte auf die Dächer, dann haben wir in Kiel einen kleinen Friedhof.
Ja. Frau Gores, ja genau, Sie melden
sich. Also es ist in der Tat so, dass sowohl Knallpatronen, elektrische Vogelschreckgeschichten zur Taubenabwehr und so weiter in den meisten Fällen vollkommen zu Recht nicht gestattet sind. Und ich würde an Ihrer Stelle, also wenn es bei mir um die Natur geht, dann kann ich sehr wütend werden. Ich würde da an Ihrer Stelle durchaus versuchen, gegen vorzugehen. Warum nicht?
Sie nicken auch herum. Also
ich finde das, ja, Entschuldigung.
Ja, also ein Versuch wäre es wert. Ich kenne mich leider auch mit den Gegebenheiten gesetzlichen im Zusammenhang mit Vogelabwehr auch nicht so genau aus. Aber wenn das schon so eine weitreichende Wirkung hat, dann lohnt es sich sicher, da mal nachzugehen.
Herr Damm, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, die ich für das Spatzenbuch recherchiert habe. Mhm. Mao Zedong war ein großer Spatzenfeind und der hat also den kleinen Vogel zum Feind des Kommunismus erklärt und hat verordnet, dass jeder Spatz gefälligst erschlagen gehört in der Kampagne gegen die Plagen. Wissen Sie, was die Folgen waren? Die Folgen waren Hungersnöte durch Ernteausfälle, denn Milliarden Insekten, die sonst in den Bäuchen der Spatzen gelandet wären, haben plötzlich die Felder kahl gefressen und den Menschen geschadet. Und die Natur, so sehe ich das, das ist ein großes, wunderschönes, buntes Mosaik. Und jedes Lebewesen hat da eine Funktion, eine Aufgabe. Und nur wenn dieses Mosaik nicht kaputt gemacht wird, dann haben wir alle was davon. Also ich will jetzt die Stadt Kiel nicht mit Mao Zedong vergleichen, aber man sollte doch über solche Methoden nachdenken.
Ich glaube, es ist auch nicht die Stadt Kiel, denn die Stadt Kiel erträgt vieles, weil an der Universität dürfen zum Beispiel die Möwen auch brüten, weil, soweit ich es weiß, ist es auch eine Straftat, sobald ein Ei bedroht wird, fast so schlimm, als wenn man ein Tier einfach tötet. Ich wollte nur damit eigentlich auch mit meinem Anruf sagen, man sollte genau überlegen, was man tut. Ja,
was man damit auslöst, genau, die Möwen nerven, aber eben alle anderen Vögel sind mit vergrault. Herr Damm, das war sehr, sehr eindrucksvoll, was Sie uns geschildert haben. Ich danke dafür.
Gerne, schönen Gruß.
Und viel Glück bei dem, was Sie da jetzt unternehmen, auf jeden Fall.
Ja, ich mache es nicht gerne, aber wie gesagt. Nee,
das haben Sie gesagt, genau.
Kein Piepen, ist schlimm.
Ja, das ist auch schlimm, genau. Dankeschön für Ihren Anruf trotzdem. Und jetzt frage ich an Ulrike Heide, was hören Sie denn, wenn Sie in Ihren Garten hören, nachdem wir jetzt so eine schreckliche apokalyptische Schilderung hatten, was ist bei Ihnen los?
Ja, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Schönes Thema und ich freue mich, dass ich dabei bin, weil also ich höre ganz viele Vögel bei mir im Garten. Ich bin seit 2 Jahren aufs Land gezogen, hatte mich vorher damit wenig beschäftigt. Ja, mein Vater, seine Verletzung und Teilen, aber jetzt ist es ganz anders. Ich habe den Garten, auch einen Naturgarten voller Vögel, vom Zilpzalp, Gimpel, Zaunkönig und natürlich auch 2 Pärchen Eichel hier, Elstern, die mir ein bisschen den Schlaf rauben manchmal. Und dann ja, kreist der rote Milan über den Garten gegenüber. Also wir wohnen in einem Ort mit einer alten Burg. Und tatsächlich gibt es dort auch Dohlen, es gibt ja, Schwalben. Also es ist wirklich ein reiches Angebot an Vögeln. Und bei mir im Garten brütet ein Starnpärchen in einem alten Baum. Dann die Blaumeise, die Kohlmeise und die Amsel. Und ich hatte dazu eine Frage an den Experten vor Ort. Und ich finde nämlich recht regelmäßig tote Küken unter den Nestern. Jetzt, ich habe auch schon beobachtet, dass eine Elster kam und in das Amselnest wildern wollte, denke ich mal, weil da gab es ein großes Geschrei und einen Kampf und so. Aber ich finde tatsächlich immer mal ein totes Küken. Ist es jetzt von den Eltern aus dem Nest geworfen oder ist es geräubert worden? Wie ist es denn? Wie helfe ich das denn da?
Also geräubert wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, weil dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr dort. Also dann würden sie es auch nicht verschwenden, sondern auch mitnehmen entsprechend oder gleich fressen. Ich glaube, das ist ein ziemlich verbreitetes Phänomen bei vielen Vogelarten. Und das kann, glaube ich, ganz verschiedene Gründe haben, je nachdem, wohin man guckt. Man kennt das von Weißstörchen zum Beispiel. Also wir haben ja auch Webcams, die zum Beispiel auf Horste gerichtet sind. Und da muss man manchmal tatsächlich mit ansehen, wie dann ja ein schwaches Küken, was vielleicht keine Chancen mehr hat oder wo die Eltern irgendwie, wie auch immer, einschätzen können, dass es nicht durchkommen wird, dieses Küken dann auch aus dem Nest entfernen. Und das wird es sicherlich auch bei Singvögeln geben. Oder ja, Küken fallen aus dem Nest oder sind einfach tot und werden dann entsorgt. Also entsorgt im Sinne von, ne, der Hygiene wegen, damit die anderen noch lebenden Küken nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da kann es ganz viele Gründe geben, aber das gehört, glaube ich, zum natürlichen Prozess der Vogelbrut dazu.
Frau Heide, ich möchte Sie etwas fragen, weil Sie gesagt haben, naturnaher Garten. Das haben jetzt schon mehrere Hörer angemerkt und Hörerinnen und noch sind wir nicht dazu gekommen, da mal nachzufragen. Was haben Sie gemacht? Sie haben gesagt, Ihr Vater hatte den Garten ganz anders angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Sie haben jetzt einen naturnahen Garten. Was haben Sie gemacht?
Genau. Also mein Vater hat schon immer eine Leidenschaft für Tiere und Vögel gehabt und wie auch immer wieder im Winter am Vogelhaus gezeigt, wie das da grün klingt und das Buchfink und so weiter. Deshalb kenne ich ein paar bisher. So. Und ich bin jetzt quasi umgezogen in eine andere Kleinstadt und mit einem sehr großen, wie gesagt, naturnahen Garten. Das ist, wir haben sehr viel Rasen, also Gras, Wiese, wir lassen den wachsen. Also der steht tatsächlich mit allen möglichen Kräutern und Gräsern und der bleibt dann stehen und wird dann im Herbst irgendwann für die Schafe des Nachbarn geerntet. Dann habe ich ganz viel Giersch, muss ich sagen, lasse ich auch tatsächlich stehen, teilweise für die Vögel, weil ich habe beobachtet, dass da ja, viele Insekten auch dabei sind an den Blüten und dann, ja, wir haben einen kleinen Bach und einen kleinen Teich, wo auch ab und zu mal der Fischreiher landet. Ich glaube, der holt sich da auch ein paar Goldfische, weil es werden da auch immer weniger, aber so ist es nun mal. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts Spezielles angelegt für einen
Naturgarten. Sie lassen einfach ein bisschen wachsen?
Sie lassen wachsen? Ich lasse wachsen. Wir haben wilde Erdbeeren, die sich verbreiten. Von allem eigentlich irgendwas. Natürlich auch ein bisschen Rabatte mit Stauden und so schön, ja, aber tatsächlich, der Rest gibt mir mehr, also mir persönlich, wenn ich die Tiere da sehe und auch die Vögel.
Weil eine Hörerin hat ganz am Anfang erzählt, das fand ich noch ganz nett, die sagte, am Anfang sind die Nachbarn immer stehen geblieben und haben sich gewundert, was ist denn das für ein unordentlicher Garten? Und inzwischen bleiben sie stehen und sagen, was habt ihr für viele schöne Vögel? Und beobachten vom Gartenzaun aus mit. Ist das bei Ihnen ähnlich, ja?
Das ist bei uns ähnlich tatsächlich, ja. Und das freut mich auch tatsächlich so. Es gibt aber dem Ganzen auch ein bisschen Struktur, muss ich sagen. Also es ist...
Ich möchte die Frage mal an Herrn Rümmler geben und auch an Frau Goris. Also so wie, was gehört in einen naturnahen Garten hinein, Herr Rümmler, also der für tatsächlich Vögel geeignet ist, Insekten- und vögelfreundlich ist?
Ja, wie es Frau Heider ja auch schon geschildert hat, einfach mal wachsen lassen und nicht alle Unkräuter in Anführungsstrichen, also Beikräuter entfernen, denn die sind ganz oft wichtig für spezielle Insekten, für viele solitäre Bienen. Also wir denken ja oft nur an die Honigbiene, aber es gibt ja so viele andere Wildbienenarten auch. Strukturreichtum, das wurde auch gerade erwähnt, also dass man vielleicht eine Totholzhecke hat oder eine offene Sandfläche, einen kleinen Teich, eine Trockenmauer. Also je mehr verschiedene Strukturen man hat, desto mehr verschiedenen Insekten und damit auch Vögeln kann man helfen.
Mhm. Frau Goris, kann man das auch auf dem Balkon machen?
Man kann vieles auf dem Balkon machen. Man kann zum Beispiel, also ich möchte nochmal zurück in den Garten. Was ich schön finde, ist, wenn Mensch und Tier gleichermaßen was davon haben. Also Sträucher wie Brombeeren und Himbeeren sind für beide Seiten gut. Da kann man auch auf dem Balkon was machen. Also da kann man sich für Kübel Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren holen. Worum geht es den Tieren? Denn Futter, Deckung und Nestbau. Das finden sie eben in Sträuchern und Hecken. Und wer Mut zu mehr Wildnis hat, der schafft eben auch diese Lebensräume. Und am Ende ist es wunderschön. Viel schöner als so ein trostloser Steingarten, die jetzt immer mehr Mode werden, wo ich denke, Gott, wer kann sowas nur
aber zum Teil mögen? Zum Teil in den Gemeinden tatsächlich verboten sind. Also
ja, das stimmt.
Teilweise werden wird da jetzt schon gegen vorgegangen. Okay.
Ich kann kurz was ergänzen. Wir haben eine Benjeshecke um unser Grundstück, fast die ganze Fläche.
Können Sie das Wort nochmal wiederholen? Ich habe es nicht verstanden.
Eine Benjeshecke.
Benjeshecke. Mhm.
Ja, genau. Und dort tummelt sich auch der Igel. Und dort, denke ich, werden viele Wildtiere auch ihren Rückzugsort finden.
Ja. Also Hecken um.
Kann ich nur jedem empfehlen, ja. Der Verstand ist weg und man hat dann gleich noch einen Lebensraum geschaffen.
Sehr schön. Der Zaun ist nicht mehr zu sehen. Genau. Das ist ja auch irgendwie eigentlich viel schöner, eine Hecke zu sehen als ein Zaun. Frau Heide, danke für die ganzen Tipps. Also naturnahe Gärten brauchen auf jeden Fall viele Verstecke für die Vögel und eben viele offene Blüten für die Insekten. Sie sind hier in der großen Vogelschau und wir fragen uns, was piept denn da? Es ist jetzt natürlich... Sie, Herr Rümmler, hören hier können die Bezeichnung auch lesen. Deswegen frage ich mal, Frau Goris, erkennen Sie, was wir da hören?
Ich hoffe, ich blamier mich nicht, aber ich vermute, es könnte ein Zilpzopf sein.
Sie blamieren sich überhaupt nicht. Super. Also ein Zilpzalb. Ich bewundere ja ehrlich gesagt Menschen, die diese kleinen piepsigen Töne so gut auseinanderhalten können. Haben Sie geübt, Frau Goris? Haben Sie sich richtig Sachen angehört?
Das habe ich schon. Und ich gehe sehr gerne im Wald spazieren. Und da möchte ich wissen, was ich höre. Und es klingt ja auch wunderschön, muss man sagen.
Da hat ja zum Beispiel der Nabu allerdings kostenpflichtig, dass man die aufnehmen kann und dann gleich gesagt bekommt, was man da gehört hat. Übrigens, eins muss ich nochmal anfügen. Der Zilpzalb, der wacht 35 Minuten vor Sonnenaufgang aus. Die Ringeltaube ist auf der großen Nabu-Uhr nicht verzeichnet. Ich kann nicht sagen, wann die aufwacht. Wahrscheinlich auch sehr früh. Jedenfalls auch sehr früh. Also, unser Thema heute. Was piept denn da? Was beobachten Sie so im Garten? Was haben Sie mit Vögeln vielleicht am Hut oder auch nicht? Martina Hofmann, schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Heise. Ja, das Warten hat sich gelohnt.
Was haben Sie auf dem Herzen in Sachen Vögel?
Ja, also ich hatte jetzt eigentlich wegen der Lichtverschmutzung, das ist natürlich ein bisschen weiter her, aber ich wollte Ihnen noch zum Zilpzalb sagen. Bei uns gab es früher für die Kinder, wer es zuerst gehört hat, ihn zuerst gehört hat in der Familie, kriegte 2 Mark. Das wird auch heute noch so telepathisch dann vermittelt. Bei mir singt gerade eine Mönchsgrasmücke und die Stare brüten in der Wärmedämmung. Auch immer ein wunderbares Szenario. Ja, weswegen ich anrufe, ist ein bisschen her mit der Lichtverschmutzung. Und da ich in der Leitung war, habe ich jetzt nicht ganz gehört. Also die Balkonbeleuchtung ist natürlich ein Riesenärgernis, auch für mich. Idiotisch. Wir haben jetzt aber in der Straße neulich eine Beobachtung gemacht. Wir dachten, die ist ausgeleuchtet. Aber die orangen Bälle, die wir noch hatten. Also ich wohne ja in Hannover in der Erlenriede-Gegend, wo es dann auch genug Insekten gibt. Aber diese Bälle sind jetzt ausgetauscht worden gegen LED-Beleuchtung.
Die Bälle, meinen Sie, das waren die Straßenbeleuchtung, waren so orange Bälle?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Oberteil ist jetzt geblieben und wir haben uns alle ein bisschen gewundert, haben dann mal hochgeguckt und gestaunt. Es ist also irgendeine flache LED-Geschichte und als ich gestern mal rausguckte, tummelten sich da leider ganz viele Insekten. Sehr kleine zwar, aber es flog auch mal was Großes vorbei. Wir hatten ja neulich auch durch den Frost wieder anderes Thema, ein großes Maikäfersterben in Hannover. Also auf den Straßen lagen unglaublich viele Maikäfer, weil das passiert ist mit dem warmen Sonnabend und dem Groß. So, jetzt, da ich kurz vorm Urlaub bin, kann ich mich mit dem Straßenbauamt nicht unterhalten. Aber ich fürchte mal, ist darauf geachtet worden, wird auf die Lichtstärke geachtet.
Das finde ich interessant. Herr Rümmler, wird da eigentlich von so Straßenbeamtern, wird auf den NABU zugegangen? Also ist man da im Austausch? Welche Frequenzen vielleicht oder Lichtstärken wird da nachgefragt?
Ich glaube, das hängt ganz davon ab, welche Kommune das vielleicht betrifft oder welche Städte und so weiter oder welche Behörden. Ich kann mir vorstellen, wenn dort Menschen arbeiten, die sich für das Thema interessieren, dann kann das durchaus der Fall sein. Ich glaube aber, oder ich würde jetzt einfach mal unterstellen, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall.
Ja, das ist nämlich auch meine Befürchtung. Ja, dann muss ich mich mal, wenn ich zurück bin aus dem Schwarzwald, muss ich mich da mal drum kümmern.
Das Straßen wir uns mal aufmerksam machen.
Ja, ganz genau. Denn wir haben natürlich auch viele Mauersegler hier, beziehungsweise ich zähle gerade noch, ob es wirklich wieder genauso viele sind, meine wichtigsten Vögel. Also nochmal zum Schluss, nochmal zur Balkonbepflanzung. Ich habe 8 Magic Blue Basilikum Pflanzen immer im Angebot. Und die werden kaum auf den Mozzarella gebracht, die Blätter, sondern sind wirklich, hier ist bei mir dann ganz viel los, was Bienen, Hummeln und so weiter.
Weil angeht. Der Basilikum dann so blau blüht, ja? Oder?
Ja, so lila, ne? Also lila, dieses Magic Blue hat ein dunkles Blatt, schmeckt auch sehr lecker, ist ein bisschen kräftiger, aber es blüht eben so zart lila und blüht immer. Und immer den ganzen Sommer über, weil ich es auch nicht abschneiden mag. Ich kaufe dann manchmal Basilikum, weil es einfach Futter ist. Und das ist also eine schöne Pflanze für den Balkon.
Also genau. Für Mensch und Tier gleichermaßen.
Wunderbar. Aber ich habe auch gemerkt, dass doch der Bedarf an Futter tatsächlich ist. Ich hatte immer Meisenknödel aufgehängt. Dieses Jahr waren die Meisen, habe ich ein Meisenpaar gehabt, das extrem viel das genutzt hat, und dann hatte ich noch ein Vogelhäuschen, das hat wiederum natürlich Ringeltauben angezogen, weil natürlich immer was runterfällt. Ringeltauben sind bei mir um 5 Uhr am Start, wollte ich noch ergänzen.
Gut, dass Sie das wenigstens jetzt aufklären können. Ja. Sehr schön. Frau Hoffmann.
Ja, ich danke Ihnen für diese tolle Sendung und ich freue mich, dass so viele Menschen Vögel lieben.
Wir danken für die Beobachtung.
Ja, danke schön.
Also, tschüss, machen Sie es gut, schönes Wochenende, und jetzt ist der Herr Turo wieder da, habe ich gehört. Schönen guten Tag, Herr Turo.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, waren irgendwie uns abhanden gekommen.
Ja, weiß auch nicht warum, also das kann passieren.
Was ist Ihre Beobachtung oder was ist Ihr Anliegen?
Ich habe eine Frage. Ich habe seit Jahren eine Amphore auf meiner Terrasse stehen, und vor 8 Jahren haben angefangen, 2 Meisen da drin zu brüten. Und dann habe ich den NABU angerufen, weil ich dachte, um Gottes Willen, die kommen ja nie wieder raus, wenn die da reinfliegen. Und die kamen natürlich wieder raus. Das ist total witzig, das zu beobachten. Jetzt ist es nur so, das ist jetzt, geht seit 8 Jahren so. Also das müsste ja schon, wie sagt man da, intergenerativ sein, oder wie sagt man da, also dass die Kinder da schon brüten oder so. Die Frage ist, was passiert eigentlich mit der Hygiene? Ich kann da nicht rein, ich kann es nicht putzen, ich kann es nicht mal richtig sehen.
Muss sich Herr Turo kümmern, Herr Römler?
Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob er da rankommt an das Nistmaterial. Man kann natürlich vermuten, nach 8 Jahren hat sich da schon einiges angesammelt, weil sie tatsächlich auch immer wieder neues Material auch eintragen. Genau. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn das dann eine gewisse Mächtigkeit erreicht hat, dass dann auch Parasiten vielleicht gar nicht mehr so das Problem sind, weil die sich mehr verteilen. Also gute Frage. Ich würde, also wenn Sie die Möglichkeit haben, das zu entfernen, dann probieren Sie es einfach mal. Das kommt Ihnen sicherlich zugute. Wenn nicht, würde ich es einfach so lassen erstmal.
Also es ist ein ganz schlanker, können Sie sich ja vorstellen, so eine griechische Amphore. Halt.
Mhm. Kommen Sie mit der Hand gar nicht rein wahrscheinlich? Ja. Nee,
überhaupt nicht. Das ist vielleicht 5 Zentimeter, 6 Zentimeter Durchmesser. Ich frage mich auch, wie die Kleinen da rauskommen. Ich habe noch nie ein Küken tot gesehen hier. Die kriegen das irgendwie hin, ich weiß es nicht.
Das also spricht ja dafür, dass die Parasiten denen keinen Schaden zufügen, sonst hätten sie keinen Bruterfolg. Also irgendwie scheint
und das würden
da
sie dann irgendwann riechen, glaube ich, wenn tote Vögel werden.
Ich denke ja. Und kann es denn sein, dass das so von Generationen weitergetragen wird? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da traditionelle Brutplätze gibt, die dann, also es liegt irgendwie nahe, das zu vermuten, aber ich könnte es jetzt nicht bezeugen. Also weiß ich nicht genau.
Aber es haben ja schon mehrere Hörerinnen und Hörer hier beobachtet, ne? Dass also dann immer wieder bestimmte Plätze, ich glaube, wir hatten angefangen mit den Gänsen, aber da ist es wahrscheinlich dann auch vielleicht, oder mit den Enten.
Bei Futterstellen weiß man es, dass wenn Sie eine Futterstelle neu einrichten, dann ist oft Enttäuschung da, weil keine Vögel kommen. Dann sage ich immer, naja, wenn neuer Italiener um die Ecke aufmacht, muss ich das auch erstmal rumsprechen, dass man da hingehen kann. Und wenn sich Futterstellen etabliert haben, dann kommen auch immer mehr Vögel. Also ich denke, dass sich da in den kleinen Vogelgehirn schon auch was abspielt.
Ich habe vielen Dank, Herr Turo. Also eigentlich sind Sie darin bestärkt worden, der Natur ihren Lauf zu lassen.
Das denke ich auch.
Die scheinen das schon genau richtig dazu machen.
Die regeln das, genau.
Die regeln das. Herr Toro, danke schön für den Anruf.
Vielen Dank für die schöne Sendung.
Ja, gerne, machen wir gerne. Wir haben eine E-Mail, die auch vielleicht so ein bisschen in diese Richtung fragt, jedenfalls was so Hygiene, aber auch Krankheiten angeht. Einen schönen Maimorgen in die Runde wünscht Frau Martens. Wir beobachten in unserem Hamburger Garten seit Wochen eine Blaumeise, die sukzessive Kopffedern verliert. Inzwischen ist sie schon fast kahl. Eine Kölner Freundin, auch NABU-Aktivistin, berichtete uns, dass man dies als Finkenkrankheit bezeichnet. Was steckt dahinter? Entstehung, Übertragung und Bestand und so. Kann man irgendwie vorbeugen? Kann man irgendwas machen, damit das verhindert wird? Sterben die betroffenen Vögel? All diese Antworten oder also auf die Fragen hätte sie gerne eine Antwort, Herr Rümmler. Ich beginne mal mit Ihnen.
Also meine Vermutung bei der Beschreibung der Symptome und bei der Art der Blaumeise ist natürlich das Sutunella Bakterium. Jetzt bin ich gerade selber verunsichert. Ja, es war ein Bakterium, genau. Das ist 2020 zum ersten Mal so sehr massiv aufgetreten und da wurde es so als Blaumeisensterben tituliert und man hat das tatsächlich auch ein bisschen an unseren Zählzahlen gemerkt, also der Stunde der Gartenvögel, dass merklich weniger gezählt wurden. Das ist eine bakterielle Krankheit, die vor allem in den Warmmonaten auftritt und wir haben das seit ein paar Jahren, dass so ab Februar, wir haben ja auch ein Meldeformular online geschaltet, wo also Bürgerinnen und Bürger ihre Beobachtungen dazu melden können. Und da sieht man tatsächlich jedes Jahr immer einen Anstieg dieser Fälle. Das ist in diesem Jahr nicht auffällig anders als in den letzten beiden Jahren. Also das ist immer normal, dass wir auch Vogelkrankheiten haben, die ja bestimmte Arten betreffen oder auch ganz allgemein sind. Das ist aber nicht dasselbe wie das Finkensterben, das die Grünfinken vor allem betrifft. Das ist ein einzelliger Parasit, die Trichomonaden. Und das ist nochmal eine andere Krankheit, die aber auch vornehmlich im Sommer auftritt. Und deswegen ist gerade im Sommer, das wurde ja auch schon angesprochen, die Hygiene an Futterstellen, aber auch an Vogeltränken ganz, ganz wichtig.
Also das wollte ich jetzt gerade fragen. Können wir irgendetwas tun dagegen? Also einfach nur die Futterstellen, die Tränken sauber halten?
Sauber halten. Sollten Fälle auftreten, wo also kranke oder tote Vögel an Tränken oder Futterstellen zu sehen sind, dann am besten die Gabe von Futter oder Wasser erst einmal einstellen oder vielleicht an einen anderen Ort verlegen, der sehr weit oder nicht sehr weit, aber der etwas weit entfernt ist. Mhm. Einfach um zu verhindern, dass es hier zu einer Übertragung kommt.
Jetzt hatte die Hörerin gefragt, Frau Martens gefragt, ob die Vögel daran sterben an diesem?
Ich meine, dass gerade Sutunella, also dass die Blaumeisenkrankheit in den meisten Fällen tödlich verläuft tatsächlich. Mhm. Ja.
Frau Goris, Sie haben in Ihrem Buch über den Spatzen auch sich ganz viel zu dem Gefieder geäußert. Der Spatz hat auch ständig neue Federn. Der mausert sich mehrmals im Jahr, habe ich irgendwie mir gemerkt, oder?
Ja, so im Juli fallen die alten Federn aus und dann wachsen neue Federn nach. Wissen Sie, Federn, das ist ja wie mit unseren Haaren. Die spalten sich, die gehen kaputt. Der pflegt sich sehr stark, weil wenn ein Tier sich nicht mehr pflegt in der Wildnis, dann drohen eben Gefahren wie Parasiten, Bakterien und so weiter. Deshalb sind Spatzen sehr reinliche Tiere wie Alpen auch bei der Paarung schaut die Spatzendame auch, sieht der gesund aus? Also wie läuft denn der da rum? Der hat ja völlig zerfledderte Federn. Nee, also der hat keine guten Gene für meinen Nachwuchs, mit dem verpaare ich mich nicht. Also Gesundheit ist natürlich auch ganz wichtig für gesunden Vogelnachwuchs. Ne?
Und Hygiene ist wichtig, dass wir also die Futter und Tränken sauber halten. Ja. Auch wieder eine Erkenntnis hier in der großen Vogelschau im Deutschlandfunk Kultur, an der Sie sich beteiligen können. Eine Frage hier per E-Mail gestellt. Liebes Team und Gäste, gegen meine Balkontür ist schon einmal ein Vogel geflogen. Habe ich auch schon mal gehabt, ein Riesenfenster und Vogel dagegen. Und es sah so aus, dass er nicht überleben würde. Er hat sich wie wild im Kreis gedreht, aber sich irgendwann beruhigt und ist dann weggeflogen. Was kann man in so einer Situation tun, fragt unser Hörer Herr Heinsch aus Leipzig. Oder aber auch, zweite Frage, wie kann man das vermeiden, dass Vögel gegen die Scheibe fliegen, ohne viel Geld auszugeben oder die Aussicht aus dem Fenster zu verbauen? Erste Frage, was kann man tun, wenn so ein kleiner Vogel dagegen donnert?
Also man kann dieses Tier erstmal versuchen, ruhig und dunkel zu halten. Das Tier ist erstmal geschockt und manchmal hilft. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man einen großen Karton einfach darüber stülpt, dass das Tier im Dunkeln sich beruhigen kann und dann irgendwann den Karton hochnehmen und das Tier fliegt wieder weg. In der Regel ist es der Schock. Was meinen Sie, Herr Römmler, ist das so? Was würden Sie machen?
Ja, es kommt immer auf die Umstände an. Also genau, in der Regel sind Sie schockiert, haben so ein kleines Trauma vielleicht auch. Mhm. Und dann kann das schon so bis zu 1-2 Stunden dauern, bis sich die Tiere
so
wieder
lange tatsächlich
fangen. Genau. Und deswegen ist auch wichtig, dann den Karton möglichst verschlossen zu halten, wenn er im Innenraum ist, dass also der Vogel dann nicht, wenn er wieder zu sich kommt, im geschlossenen Raum vielleicht wieder gegen die Scheibe fliegt von innen. Mhm. Also entweder im geschlossenen Raum, in einem geschlossenen Karton, natürlich mit Luftlöchern, damit er auch nicht erstickt, oder dann entsprechend draußen zwischenlagern, wo aber auch sichergestellt werden muss, dass es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Ne? Also gerade im Sommer, wenn es sehr warm ist, dann also lieber an einen kühlen Ort stellen.
Nicht in der Sonne. Nicht
muss
genau.
Ich ihn denn dazu einfangen? Ich dachte immer, man muss erstmal.
Sie sind dann in der Regel, wenn Sie so ein Trauma erlitten haben, sind Sie also nicht scheu. Also Sie werden dann nicht wegfliegen, sondern man kann Sie dann auch vorsichtig in die Hand nehmen. Genau, meistens betrifft das kleinere Vögel oder auch Tauben bis zu Taubengröße. Genau, aber im schlimmsten Fall ist es so, dass die Verletzungen so schlimm sind, dass sie also dann auch versterben. Also das ist auch nicht selten. Und ja, das kann auch sofort zum Tod führen, Genickbruch. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Ich habe bei Ihnen, Frau Goris, glaube ich, im Buch auch gelesen, wenn die kleinen Spatzen so anfangen zu fliegen, können die das ja oft noch gar nicht so gut und hocken dann irgendwie gerade jetzt im Moment auch viel also irgendwie um Garten, auf dem Weg einfach rum.
Ja, kleine Bruchpiloten.
Soll man sich darum kümmern?
Also zunächst einmal würde ich die aus einer wie auch immer gearteten Gefahrenzone bringen. Wenn die jetzt auf der Straße gelandet sind oder direkt im Zugriff von Nachbars Katze, würde ich erstmal versuchen, diesen kleinen Vogel aus der Gefahrenzone wegzubringen. Ich habe als Kind gelernt, man sollte keine Wildtiere anfassen, weil die den Geruch aufnehmen. Das ist bei Vögeln nicht das Problem.
Genau. Ja.
Man kann sie... Gut, Spatzennester sind, wenn sie Kletterkünstler sind, können sie ihn auch zurück ins Nest setzen. Also man sollte irgendwie versuchen, ihn in Sicherheit zu bringen. Die Vogeleltern kümmern sich schon. Die haben den schon im Auge und häufig werden die dann auch weitergefüttert.
Mhm. So, jetzt war noch die Frage, was machen wir, wenn das die Scheibe überhaupt gar nicht erst zur Gefahr wird?
Also was ganz wichtig ist, gerade wenn wir von Scheiben an Wohnhäusern sprechen, dann... Also es gibt zwei Gründe, warum Vögel gegen Scheiben fliegen. Das ist entweder, weil sich Bäume und Büsche darin spiegeln und sie denken, sie können weiterfliegen, oder weil sie Durchsicht haben. Das hat man ganz oft an Bushaltestellen zum Beispiel, wo wir hinten und an den Seiten Glasscheiben haben. Was man dagegen tun kann, ist, man muss diese Scheiben sichtbar machen für die Vögel. Und es gibt ja diese bekannten Flugsilhouetten von Greifvögeln, die bringen leider gar nichts, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie man sie in den meisten Fällen montiert sieht. Man müsste sie also sehr dicht nebeneinander kleben.
Damit wird man nicht mehr durchgucken können.
Genau. Also man muss sich merken, wenn Vögel Hindernisse sehen, dann versuchen sie, diese zu umfliegen. Und wenn dann da so ein Aufkleber ist, dann versuchen sie halt 10 Zentimeter daneben vorbeizufliegen. Deswegen ist die Regel, die man sich merken soll, solche Muster sollten ungefähr, also maximal eine Handbreit voneinander entfernt sein. Und es gibt tatsächlich Tests und Untersuchungen, wo man verschiedene Muster auf ihre Wirksamkeit getestet hat. Und am effektivsten sind Punktmuster, also solche Raster, die ungefähr in 10 Zentimetern Abstand voneinander die Punkte angebracht werden. Es gibt Systeme, die man kommerziell kaufen kann, aber man kann das sicherlich auch selber machen mit solchen Punktstickern.
Aber dann gucke ich immer als Mensch gegen die Punkte.
Genau, aber das ist, das hat einen Bedeckungsgrad von, ich glaube, weniger als 5%. So, nageln Sie mich nicht drauf fest, aber schauen Sie mal auf nabu.de/glastod vorbei. Da haben wir ganz viele Tipps, was man gegen Glas und Vogelschlag machen kann.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Also nabu.de/glasschlag. Da gucken wir am besten.
Glastod.
Da guckt man am besten mal nach. Bettina Zink ist am Telefon. Sie haben auch eine Frage, was Spatzen betrifft.
Genau. Also ich habe seit 2020 Spatzen gefüttert auf dem Balkon. Ich wohne in der Nähe vom Zoo und habe dann irgendwann vom NABU Häuschen gekauft, wo halt Meisen oder auch Spatzen nisten können. Die standen jetzt 2-3 Jahre rum und dieses Jahr ist ein Spatzenpaar dort eingezogen. Und seit ein paar Tagen höre ich jetzt leises Chirpen aus dem Häuschen. Und meine Frage wäre, wenn das Junge, oder also ich vermute, es ist nur eins, weil ich höre nur eine Stimme, flügge wird, verlässt es dann gleich das Nest oder bleibt es noch ein paar Tage in der Nähe?
Frau Gloris?
Also der Spatzennachwuchs lässt sich schon auch gerne noch von den Eltern ein bisschen füttern. Aber jetzt im Mai ist der Spatzennachwuchs eigentlich flügge und dann heißt es raus aus dem Nest und die Welt entdecken. Und die Alten füttern aber trotzdem immer noch etwa, ich sag mal, 2 Wochen zu. Denn die Jungvogeldiät ändert sich jetzt. Während die vorher ausschließlich Insekten bekommen haben, bekommen die jetzt schon pflanzliche Kost zugefüttert. Und wenn Sie denken, wieso ist der denn immer noch im Nest, kann es sein, dass es schon die zweite Brut ist. Denn wenn alles gut läuft bei Spatzen, dann brüten die auch 2-mal im Jahr und wieder Nachwuchs gibt es dann im Juni.
Mhm. Okay, weil ich habe auch eine Futtersäule am Balkon hängen mit Erdnüssen und da habe ich das letztes Jahr schon beobachtet und im Jahr davor, dass die Spatzen mit ihren Jungen vorbeikamen und erst die Jungen gefüttert haben, die sich immer so stark durch Flügelschlag bemerkbar gemacht haben. Mhm. Und auch selbstständig kamen oder beziehungsweise die Alten sind weggeflogen und haben die Jungen dann sitzen lassen, dass sie sich dann halt selber das Futter holen mussten.
Ist das nicht niedlich? Da wird der Weg zum Supermarkt gezeigt. Das ist doch großartig.
Genau. Also das war wirklich wunderbar. Und eine Frage noch, soll man denn auch Weichfutter anbieten außerhalb des oder während der Brutzeit?
Spatzen sind gar nicht so krüsch, wie man hier in Hamburg sagt. Also bieten Sie ruhig auch Weichfutter an, aber am besten sind natürlich Sämereien und Körner und der Spatz hat vieles auf seiner Speisekarte.
Was ist denn mit Weichfutter gemeint, jetzt mal als Nicht-Expertin?
Eigentlich ist Weichfutter immer so normalerweise Insekten und sowas. Aber was meinen Sie denn mit Weichfutter? Meinen Sie Brot?
Nee, ich hätte auch gedacht, jetzt Insekten.
Insekten, also Insekten, perfekt.
Fangen Sie dann jetzt Insekten, Frau Zink, und legen Sie da hin oder wie machen Sie das?
Nee, ich habe ja keine bis jetzt angeboten, weil ich habe ja beobachtet, dass die Sachen bringen halt dem Jungen. Und ja. Ich gehe davon aus, dass
die genug
erst sah es so ein bisschen, ich sag mal, schon wie Würmer aus. Ich kann das relativ gut beobachten. Und jetzt ist es eher, wirkt es anders. Und ich habe aber noch nicht beobachtet, dass sie Erdnussteile picken und dann halt reinbringen.
Aber dann ist jetzt genau diese Nahrungsumstellung, von der Frau Goris gesprochen hat. Frau Zink, danke schön für die Beobachtung. Gerne. Aber haben Sie ein schönes Wochenende.
Danke, Sie auch.
Jetzt ist Frau Markert am Telefon. Sie warten schon ganz lange in der Leitung und ich freue mich, dass ich Sie noch höre, dass Sie noch da sind. Sie sind auch eine Vogelbeobachterin, sind erst dazu geworden sozusagen. Erzählen Sie Ihre Geschichte mal.
Ja, tatsächlich. Ich bin erst dazu geworden. Guten Morgen zusammen.
Schönen guten Morgen.
Ich bin leidenschaftliche Fotografin und mein Schwerpunkt sind immer Menschen. Und während der Pandemie, da war da so natürlich ein Break. Und ich sitze in meinem schönen großen Garten und habe also meine Vogelausrüstung und fange an. Also ich habe immer Vögel gefüttert. Also ich habe immer Vogelfutterstationen im Garten und habe immer schon so ein Auge drauf gehabt. Aber erst durch die Fotografie und durch meinen 600mm Zoom konnte ich dann hinterher erst richtig erkennen, was für Vögel wir eigentlich hier in Deutschland haben. Und ich war dann also total begeistert, dass ich angefangen habe zu lernen, ja, wir haben einen Grünfink. Was ist ein Grünfink? Noch nie einen Grünfink gesehen, wirklich mit dem Auge wahrgenommen. Und erst auf dem Foto sage ich, mein Gott, was für ein schöner Vogel. Und Wasservögel habe ich immer fotografiert, aber tatsächlich die Vögel im Garten und das Treiben. und natürlich mich dann auch angefangen, so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Nabu sagt, wir sollen nicht im Sommer füttern. Ich bin inzwischen eine Sommerfütterin geworden.
Das hat sich, glaube ich, auch umgestellt, oder, Herr Rümmler?
Ja, also wir sind ein bisschen vorsichtig. Also wer das gerne machen möchte, darf das natürlich, aber dann sollte man eben auf bestimmte Sachen achten, besonders achten.
Also das Thema immer mit den Insekten, das ist so eine, wie wir alle wissen, es gibt keine Insekten, ich sehe keine und die Gärten werden also auch so radikal abrasiert, da können keine Insekten wirklich gedeihen. Also bleibe ich dabei und fütter die Vögel weiterhin, allerdings nicht zuverlässig. Also sie können sich nicht total darauf verlassen, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich mit Begeisterung die Vogelwelt entdeckt habe und dieses kleine Wunderwesen in seiner unfassbaren Vielfalt entdeckt habe. Und natürlich ist mein Liebling der Spatz. Es geht gar nicht anders.
Und wissen Sie, Frau Mackert, was Sie gerade erzählen, das ist für mich auch ein Grund, dass Menschen füttern sollen, weil es ist die Beobachtung. Ja, ich kann mit Kindern schauen und sagen, sieh mal, was da jetzt gerade für ein Vogel kommt und so weiter. Ja. Es ist nicht nur der Anführung Tierschutz, sondern auch die Beobachtung.
Die Wahrnehmung, wirklich die Wahrnehmung, und ich, mein Auge ist inzwischen so geschärft, egal wo ich habe einen Hund und bin natürlich viel draußen unterwegs mit Kamera und Gedöns, und ich sehe einfach viel mehr, seitdem ich mein Auge in der Pandemiezeit darauf geschärft habe, also wirklich ein fantastisches Erlebnis, also Sideline der Pandemie, ja.
Frau Mackert, da möchte ich gerne eine Frage an Herrn Rümmler stellen, weil darum geht es ja eigentlich, viele Menschen dafür zu begeistern und die Augen vielleicht auch zu schärfen. Also Frau Mackert ist als Erwachsene erst dazu gekommen. Mhm. Wie hilft der NABU da auch, also wenn jemand zum Beispiel, also geben Sie Kurse für Kinder oder sowas, also wie oder gehen Sie an Schulen?
Genau, es gibt ja auch noch die Schulstunde der Gartenvögel, die startet am 13. Mai und geht bis zum 17. Mai, und das ist tatsächlich, also ähnlich wie die Stunde der Gartenvögel, auch eine Zählaktion, die sich aber speziell an Schulen und an Schülerinnen und Schüler und natürlich auch an die Lehrkräfte richtet und denen die Chance gibt, dieses Thema auch einmal schulisch aufzubereiten. Und genau, das ist ja auch ein Ziel dieser Aktion überhaupt. Also nicht nur, dass wir Zahlen generieren, wie geht's unseren Vögeln, sondern auch darauf aufmerksam machen, das Thema existiert überhaupt und was für Probleme haben die Vögel und wie geht es ihnen und ja.
Wir haben mehrere Hörerinnen und Hörer gehabt, die gefragt haben, wie gebe ich, sie irgendwie nicht zurechtgekommen sind mit der Eingabe. Können Sie das vielleicht noch mal kurz?
Also wenn das Online-Formular nicht funktioniert, wäre der direkteste und der schnellste Weg, dann gibt es auch den Flyer mit dem Meldebogen als PDF zum Beispiel als Download. Und da finden Sie dann auch alle Kontaktadressen, also auch die Telefonnummer, unter der man melden kann. Das wäre die 0800 1157 115.
0800
1157
115. 1157 115.
Darf ich da noch einen Tipp dazu geben?
Frau Marker, bitte.
Es bringt ganz viel, wenn die Kinder auch ein Instrument an die Hand bekommen, beispielsweise ob das ein Fernglas ist oder tatsächlich ein Fotoapparat, weil sie mit dem bloßen Auge oft das gar nicht so wahrnehmen können. Also nicht nur die Kinder, sondern auch wir. Das Auge nimmt das gar nicht so genau wahr. Also in dem Moment, wo ich ein Fernglas habe und tatsächlich das heranzoomen kann und mir das Tier genau anschauen kann, habe ich ein ganz anderes Erlebnis, als nur das Tier so, den Vogel so in der Ferne zu sehen. Das allein 5 bis 10 Meter ist schon zu weit.
Also ein klares Plädoyer.
Die Einzelheiten.
Frau Mackert, danke schön. Sie waren die letzte Hörerin, die hier zu Wort gekommen ist und haben uns nochmal darauf aufmerksam gemacht. Vögel beobachten macht Spaß und Freude und wir sollten uns dem nähern. Ich danke ganz herzlich meinen Expertinnen, die uns hier geholfen haben. Martin Rümmler, Vogelexperte beim NABU, und Eva Gorris, Umweltjournalistin und Autorin eines Buches über den Spatz. Ihr Lieblingssprichwort über den Spatz dürfen Sie noch sagen, Frau Gorris, zum Schluss.
Mein Lieblings... Der Dreckspatz, also ich finde das so gemein. Wissen Sie, im Mittelalter hat man den Spatzen als verwerflich verhurt und vulgär gesehen. Und das war das Viagra des Mittelalters, wenn Sie sich so ein Spatzenhirn in die Pfanne gehauen haben. Also der arme, arme Spatz. Also, was musste der alles an Vorurteilen erleiden? Und ich finde, der hat heute unsere ganze Liebe und Zuneigung.
Sagt verdient. Eva Goris, Umweltjournalistin Martin Rümler. Dankeschön.
Vielen Dank.
Für diese vielen Eindrücke, die wir hier sammeln konnten. Und im nächsten Jahr machen wir natürlich weiter mit der großen Vogelschau. Und Sie zählen jetzt noch bis morgen die Vögel, die heimischen Vögel für den Nabu. Dankeschön, ein schönes Wochenende wünsche ich.